Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben? Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind inzwischen beim vierten Teil meiner Mini-Reihe Identität im digitalen Zeitalter angekommen. In den bisherigen Folgen ging es ja darum, wie Technologie beginnt, unser Selbstbild zu spiegeln und warum Menschen sich von Maschinen verstanden fühlen können und letztendlich auch, wie digitale Bewertungssysteme unseren Selbstwert beeinflussen können. Und das sind Dinge, die so aufeinander aufgebaut sind. Und jetzt gehen wir in den Bereich der Aufmerksamkeit. Das ist nämlich noch grundlegender, also geht mehr in unser Inner Space, mehr in dem, wie wir uns strukturieren und sortieren. Denn wenn wir verstehen wollen, wie sich Identität im digitalen Zeitalter verändert, müssen wir eine zentrale Frage stellen. Wir müssen uns fragen, wem gehört eigentlich unser Bewusstsein? Oder anders gesagt, wer entscheidet, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten? Haben wir den Eindruck, dass wir das sind? Oder denken wir, dass das vielleicht irgendetwas im Außen ist? Also zum Beispiel irgendwas, was mir eine Information gibt. Sowas, was wir schon kennen aus Werbung. Also wenn wir dann irgendwo in einem Einkaufsladen sind und wir uns vorstellen, das sind über Werbeschilder, vielleicht hört man noch Musik und so weiter, mit zwischendurch immer wieder Durchsagen, dann haben wir das Gefühl, das ist wichtig. Oder das ist interessant. Und je nachdem, was es ist, zieht es mich natürlich umso mehr an. Oder ich werde neugierig gemacht. Doch wenn wir das uns nochmal klar machen, wie sich Identität im digitalen Zeitalter verändert, müssen wir uns das folgendermaßen vor Augen führen. Wie gehen wir mit diesen neuen Möglichkeiten um? Man könnte auch sagen, Aufmerksamkeit ist ja keine Kleinigkeit, sondern sie bestimmt ja im Grunde genommen meine Wahrnehmung auf die Welt. Und wenn wir merken, wir kriegen hier ganz andere Möglichkeiten, Informationen zu erhalten, wie zum Beispiel durch unser Handy, wenn es akustische Signale gibt oder Vibrationen oder eine Kombi aus beidem, sind wir in einer ständigen Verfügbarkeit. Das meine ich nicht abwertend. Ich bin gerade bei die ganze Zeit auf der Ebene der Beschreibung. Also heißt, dass wir uns Dinge erstmal total kausal und rein logisch nur vor Augen führen. Nur damit ihr wisst, also wenn ich mit euch hier das jetzt mir anschaue, macht euch bitte immer wieder bewusst, ich bin bei dem Thema nicht stigmatisierend. Ich finde sogar, da komme ich gegen Ende auch nochmal drauf, wenn wir uns anschauen und die Überleitung machen zum letzten Teil, ist es so, dass es tatsächlich darum geht, nicht die Dinge direkt zu pathologisieren oder direkt zum Teufel zu jagen, ja, oder irgendwie schlecht zu reden, sondern eher in den Dingen, das ist ja auch meine Grundhaltung, eine Chance zu sehen. Aber es geht auch um Verantwortung. Und aus diesem Grund würde ich vorschlagen, schauen wir uns das mal an. Also, Aufmerksamkeit formt unsere Wahrnehmung auf die Welt. Und die Wahrnehmung formt unsere Denken. Weil, wenn unser Denken durch die Wahrnehmung bestimmt wird, wird dadurch auch natürlich unsere Identität, heißt, wie wir uns sehen, was uns ausmacht, wie wir uns, sagen wir mal, als Individuum wahrnehmen, wie wir auch wahrgenommen werden möchten und wie wir letztendlich auch Entscheidungen treffen oder priorisieren. Viele Medienforscher sprechen heute sogar von der sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie, ist jetzt ein Fachbegriff. Wir müssen uns jetzt nicht hier, wie sagt man, schlau bilden, sondern das ist hier an der Stelle nur damit, falls jemanden von euch das interessiert, könnt ihr das natürlich gerne mal nachsehen. Und zwar der Herbert A. Simon, so hat in den 70ern ungefähr, hat er das an der Stelle sehr stark geprägt als Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe. Und seine Beobachtung war tatsächlich erstaunlich einfach. Also er hat viel dazu gesagt, aber jetzt runtergebrochen könnte man sagen, eine Welt voller Informationen erzeugt eine Knappheit an Aufmerksamkeit, weil das so viel ist. Und heute sehen wir genau das, wenn ihr euch umschaut. Technologieunternehmen konkurrieren nicht nur um Nutzer, sie konkurrieren nämlich um Zeit, wie lange wir uns mit einer Sache beschäftigen. Und damit konkurrieren sie auch um Aufmerksamkeit. Das kennt ihr zum Beispiel, wenn ihr auf so Plattformen geht, ohne dass ich jetzt Namen nenne, die so kurze Videoclips haben. Und diese sind extra so kurz. Und wenn ihr die an der Stelle anklickt und entsprechend dadurch swiped, sagt man, ne? Also das heißt von einem Thema zum anderen switcht, mit dem Finger dann so wegwischt, ja, und dann kommt ihr in das nächste Thema, ist das so, dass man innerhalb von Sekunden plötzlich in ganz, ganz vielen verschiedenen Themen geht. Und je nachdem, wie lange ich da drauf bleibe, bekomme ich das, auf das ich länger bleibe, auch dies aus dieser Rubrik deutlich häufiger gezeigt. So müsst ihr euch das vorstellen. Weil die Systeme darauf bewusst ausgelegt sind, uns möglichst lange zu binden. Die Psychologin Tristan Harris, so heißt die. Ich gucke gerade, weil ich mir ein CS auf dem Zettel geschrieben habe und ich hoffe, sie richtig auszusprechen, beschreibt das nämlich folgendermaßen. Die erfolgreichsten digitalen Systeme sind darauf optimiert, menschliche Aufmerksamkeit zu gewinnen und diese zu halten. Das ist tatsächlich kein Zufall. Es ist nämlich ein Teil der Geschäftspolitik vieler Plattformen, also die natürlich sich dadurch versprechen, dass ihr hoffentlich lange da bleibt. Aus diesem habt ihr ja auch diese, sogar in den sozialen Medien ist das schon über Jahre angekommen, dass man auch zum Beispiel so Neuigkeiten, also am Anfang konnte man Beiträge schreiben, ne, und die waren dann sichtbar im Verlauf. Ich kann aber seit Zeit X kann ich jetzt auch, sagen wir mal, so einen Status posten, der dann meistens einen Tag bleibt, egal auf welcher Plattform. Das ist bei den meisten so. Und dann ist er weg. Ne? Und das sorgt dafür, dass ich natürlich denke, oh, wenn das nur einen Tag bleibt, dann muss ich ja vielleicht öfter mal gucken, wenn ich von einer bestimmten Person was mitkriegen will, weil sonst kriege ich das ja vielleicht gar nicht mit. Und das sorgt dafür, dass wir halt diese Sache natürlich öfter nutzen. Wir schauen uns das mal in Form von ein paar Zahlen mal an. Laut dem Digital Report von 2024, denn das findet ihr unter Data Reportal, verbringen Menschen weltweit durchschnittlich 6 Stunden und 40 Minuten täglich online. In Deutschland liegt die tatsächliche tägliche Internetnutzung laut ARD und ZDF Online-Studie 2023 bei 4 bis 5 Stunden pro Tag. Das bedeutet, ein erheblicher Teil unseres Wachlebens findet heute in digitalen Umgebungen statt. Und diese Umgebungen sind nicht neutral, sie sind designed. Das heißt, die haben ein ganz klares Ziel. Damit meine ich das nicht verteufelnd, sondern wie gesagt nochmal, dass wir uns bewusst werden, je nachdem, wo ich reingehe und je nachdem, womit ich mich beschäftige, hänge ich natürlich in diesem Bereich dann da, ich sage es mal, fest oder werde davon, sag mal, informiert, neutral formuliert. Und wenn ihr euch das vorstellt, diese Zeit, wenn ihr euch fragt, wie darf man sich das vorstellen, sitzt dann jemand da 6 Stunden, 40 Minuten täglich vorm Fernseher oder vorm Handy oder vorm PC? Ja, das ist die Summe aus diesen, sagen wir mal, vielleicht mal eben. Ich wache auf, zack, Handy in der Hand. Ja, so, ich mach's, also nicht ich jetzt, sondern ich meine es jetzt symbolisch. Hab das Handy in der Hand und guck vielleicht erstmal, wer hat mir geschrieben. Ja, das ist ja alles schon, also all das Beschäftigen damit ist ja schon die Zeit, da geht es ja schon los. Also zu gucken, wer hat mir geschrieben, vielleicht dann auch schon direkt zu antworten, dann gucke ich vielleicht nochmal hoch, dann kriege ich auf dem Handy auch die Nachrichten, Neuigkeiten, guck mal, was du verpasst hast oder hier oder da und dann bin ich ja schon gefühlt schon meine Zeit X da dran. Und wer sich mit solchen Sachen beschäftigt, weiß auch, wie schnell die Zeit natürlich in dem Bereich umgehen kann. Das ist ja auch eine sagen wir mal, sehr wichtige, wegweisende Sache, sich das auch nochmal da klar zu machen. Also, dass die Zeit oft eine Summe ist aus verschiedenen Kontexten, die ich dann in der digitalen Umgebung nutze. Ein wichtiger psychologischer Effekt digitaler Medien ist auch die Fragmentierung der Aufmerksamkeit. Das heißt an der Stelle, dass die Menschen tatsächlich häufiger springen, also in den Gedanken. Also es ist im Grunde genommen, ich bin jetzt mal hier in den Gedanken, mal da in Gedanken. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn man dann in der Küche ist, man will was kochen oder macht irgendeine andere Tätigkeit, dann mache ich vielleicht parallel noch was anderes an und dann kommt noch jemand rein und spricht mich an oder also ich mache vielleicht dann mehrere Dinge parallel. Dadurch wird meine 100% Aufmerksamkeit aufgeteilt. Das heißt, ich kann die Dinge nicht mehr zu 100% machen, wenn ich die mehrere Dinge gleichzeitig versuche zu nutzen oder zu bedienen. Das führt dann zu einer geringeren Konzentrationsfähigkeit, auch wenn sich das anfühlt, als wenn ich meine Konzentration erhöhe, weil ich ja mehrere Dinge gleichzeitig mache. Es gibt jetzt Menschen, ohne dass ich jetzt ein neues Thema reinhole, wie das Thema Intelligenz, die haben andere Fähigkeiten. Die können natürlich dann mehrere Dinge gleichzeitig mit einer höheren Aufmerksamkeit aufgrund der Kapazitäten entsprechend bedienen. Das heißt aber nicht, dass es automatisch jeder machen muss. Häufig ist es so, dass wir sogar dann Schwierigkeiten, ich denke, da findet ihr euch wieder, Schwierigkeiten haben, längere Texte zu lesen. Oder wenn ihr telefoniert mit anderen und die Personen, mit denen ihr telefoniert, machen noch was anderes parallel. Das bekommt ihr dann mit. Also ihr kriegt dann das Gefühl, hey, aber machst du da gerade noch was anderes? Ich habe das Gefühl, du bist nicht wirklich bei mir. Ja? Und das Gefühl auch so einer inneren Unruhe, dass ich merke, ich bin sowieso getrieben, weil ich bin dann in verschiedenen Themen drin, ich bin noch nicht damit abgeschlossen und so weiter. Und dazu gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Hinweise. Eine viel zitierte Studie von Gloria Mark, University of California, zeigt die durchschnittliche Zeit, die Menschen bei einer Aufgabe bleiben, bevor sie unterbrochen werden oder selbst wechseln. Beträgt heute etwa, jetzt haltet euch fest, 47 Sekunden. Das ist enorm wenig. Ja? Also wenn ich mir das so mal so klar mache. Weil wenn ich das mal vergleiche, war es so, dass man früher, jetzt ist die Frage, was heißt früher? Früher heißt 2004. Also das mit den 47 Sekunden war 2019 ungefähr, als man das untersucht hat. Und 2004 waren es 2,5 Minuten. Das ist jetzt nochmal eine ganz spannende Sache. Also da merkt ihr, dass es um ein enormes Vielfaches tatsächlich weniger geworden ist. Also diese Fähigkeit, dass die Menschen bei einer Aufgabe bleiben, ist deutlich reduziert. Also drastischer Unterschied. Und dieser ständige Wechsel zwischen Aufgaben nennt man Task-Switching. Das Task-Switching, also Aufgabenwechsel, hat einen Preis. Der Psychologe David Meyer von der University of Michigan konnte zeigen, jeder Kontextwechsel kostet kognitive Energie. Das heißt, unser Gehirn braucht Zeit, um wieder in einen Gedankenfluss zu kommen, also sich darauf einzustimmen. Und das ist tatsächlich, das kennen auch viele, die jetzt zum Beispiel in eine psychotherapeutische Praxis kommen, dass die dann sagen, boah, ich bin so richtig erschöpft, weil ich merke gerade, das ist alles zu viel. Ich schaffe das nicht mehr, sich mich auf alles einzustellen und so weiter. Und viele Menschen glauben tatsächlich sogar, sie seien gut im Multitasking. Das ist aber psychologisch nicht immer richtig. Was wir nämlich Multitasking nennen, ist oft in Wirklichkeit ein sehr schnelles Hin- und Herwechseln zwischen Aufgaben. Studien zeigen, dass Menschen, die häufig Multitasking betreiben, im Durchschnitt eine geringere Konzentrationsleistung haben, sie auch mehr ablenkbar sind und größere Schwierigkeiten haben, irrelevante Informationen auszublenden. Das ist natürlich ein schon nicht unerhebliches Problem. Das bedeutet nämlich nicht gleichzeitig, dass Technologie uns dümmer macht. Das ist es nicht. Aber sie verändert, wie unser Gehirn arbeitet. Und das möchte ich halt hier betonen. Das bedeutet also, wie wir die Dinge nutzen, das hat einen enormen Einfluss darauf, wie unser Gehirn arbeitet. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle von Algorithmen. Man könnte sagen, wie ich an der Stelle präzise so Schritt für Schritt meiner Lösung näher komme. So ein bisschen wie beim Kochrezept. Was ist hier dann der nächste Schritt? Was sollte es sein? Und so weiter und so weiter. Viele Plattformen zeigen uns nämlich die Inhalte nicht zufällig. Sie werden ja gefiltert, weil das Ziel des Systems ist die Relevanz. Worauf klicke ich an? Was interessiert mich? Wenn ich also in einem Kaufhauskatalog gerade mir irgendwas über Betten ansehe, bekomme ich das in einer anderen, auf einer anderen Internetseite plötzlich nebenbei an dem Rand des Bildschirms dann als Werbung angezeigt. Wer sich damit nicht auskennt, wird denken, oh, ist ja ganz schön spooky. Wieso weiß der denn, dass ich hier gerade nach Betten geguckt habe? Es hat was damit zu tun, dass das gefiltert wird. Das ist aber alles nicht böswillig. Also für die, die jetzt ein bisschen, misstrauisch sind, den kann ich da sagen, ja, okay, das verstehe ich, dass man misstrauisch werden kann, aber ich kann euch da auch sagen, vom Prinzip her ist die Funktion dahinter gar nicht schlecht, also die Grundfunktion, weil sie mir an der Stelle hilft, Dinge, die ich als relevant einstufe, eher, also häufiger auch wiederzufinden. Also ich finde es zum Beispiel gar nicht schlecht, weil wenn ich das weiß, kann ich das ja auch nutzen. Also wenn ich mich nur darauf verlasse, ist es schwierig, weil es sehr selektiv ist. Aber wenn ich jetzt sage, Mensch, ich wollte doch noch was, dann hilft mir das sehr, wenn ich das natürlich dann nochmal angezeigt bekomme, weil dann merke ich, ah ja, genau, da war ich ja noch dran. Das war ja noch nicht abgeschlossen. Ne? So, wenn ich da bestimmte Dinge jetzt, Projekte oder dergleichen habe. Das führt halt zu sogenannten algorithmischen, also Schritt-für-Schritt-Dinge, die mir da helfen, weiterzukommen für mich, aber Filterblasen. Das bedeutet, ich sehe nicht mehr die Realität. Ich sehe nur noch eine Subjektivität, also eine Auswahl der Realität, die mir dann ein gewisses Gefühl vermittelt. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt in der Praxis meine Fälle ansehe, die zu mir kommen, und ihr könnt davon ausgehen, als Psychotherapeut mit Kassensitz sind die meisten, die kommen, ich würde sagen fast alle, ne, in Anführungsstrichen, oder ich sage so, alle haben irgendwo mehr oder weniger Symptome. Und die wollen wissen, was ist los und was kann ich da tun. Wenn ich jetzt alle Fälle, die ich sehe, gleichsetze mit der Menschheit, würde ich einen fatalen Fehler machen. So was lernt man in der Psychologie. Weil dieser Fehler ist deswegen da, weil ich ja mit der Stichprobe, also Stichprobe heißt die Personen, die zu mir kommen, ja nur eine selektive Stichprobe habe. Bedeutet, es kommen ja nur bestimmte Leute zu mir. Das könnte bei mir natürlich den Anschein auslösen, oh, sind jetzt alle Menschen psychisch krank? Da muss man dann vorsichtig sein. Ich habe jetzt eh nicht die Haltung, dass Menschen psychisch krank werden im Sinne von, dass da was kaputt ist oder nicht funktioniert, sondern eher, dass es um Fähigkeiten geht und dass die Fähigkeiten, wenn sie nicht als solche genutzt werden oder wenn ich entsprechend schlimme Dinge erlebe und ich eine Traumatisierung erleide oder eine Wunde übersetzt gesagt, ne, Trauma heißt übersetzt Wunde, dass ich da eine Versorgung brauche. Ich muss wissen, wie das geht. Und wenn ich das Wissen mir aneigne, dann habe ich auch eine Möglichkeit, was zu tun. Dafür muss ich aber erst das Wissen haben. So müsst ihr euch das vorstellen. Und wenn ich also dann daraus ableite, von den Leuten, die zu mir kommen und sage, alle Menschen sind krank, mache ich einen Fehler. Weil das kann ich gar nicht sagen, weil ich gar nicht alle kenne. Und wenn ihr das jetzt übertragt auf irgendwie, ich sehe was in der Welt, kriege immer bestimmte selektive Infos, dann kann das sein, dass ich sage, boah, ist ja alles nur noch so. Ne? Das ist halt das gemeint, mit an der Stelle einer Filterblase. Der Internetforscher Ellie Pariser hat diesen Begriff sogar geprägt. Die Idee ist nämlich einfach. Wenn Systeme ständig analysieren, was uns interessiert, zeigen sie uns immer mehr Inhalte, die zu unserem bisherigen Vorlieben passen. Das kann dann dazu führen, dass wir weniger mit widersprüchlichen Perspektiven konfrontiert werden, sondern dass uns das genau so gezeigt wird, wie wir uns das wünschen. Und dann sagen, ah ja, so ist das, das habe ich doch immer gesagt. Und damit verändert sich auch unsere Wahrnehmung auf die Realität. Und das finde ich hier an der Stelle ganz, ganz wichtig. Denn die Aufmerksamkeit formt die Identität. Jetzt kommen wir nämlich zum psychologischen Kern dieser Folge. Unsere Identität entsteht nicht nur aus unseren Erinnerungen oder Beziehungen. Sie entsteht auch aus dem, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Der Philosoph William James formulierte das bereits schon im 19. Jahrhundert folgendermaßen: Meine Erfahrung ist das, worauf ich mich entscheide zu achten. Wenn also unsere Aufmerksamkeit dauerhaft auf Konflikte, Vergleiche, Nachrichten, auch so Geschwindigkeiten und auch Reize, die kommen und so weiter und Vergleiche und auch, dass man dann, wie man im Internet miteinander umgeht, ne, Abwertungen, Empörungen und so weiter, dann formt das auch meine innere Welt. Die Welt, die wir wahrnehmen, ist immer auch das Ergebnis dessen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Das hört sich jetzt vielleicht für euch ein bisschen komisch an, aber damit will ich sagen, ich entscheide selber, welche Sicht der Realität sehe ich. Dann haben wir noch den Punkt, ein weiterer Effekt, die digitale Dauerstimulation, also das heißt die Dauerverfügbarkeit zum Beispiel beim Handy, wenn ich sie entsprechend eingerichtet habe, zack, immer habe ich eine Nachricht, immer wieder hier, immer wieder da. Und wenn ich dann auch noch sofort darauf reagiere, also ich gucke das sofort mir an, ich antworte sofort, ist ja eine Dauerverfügbarkeit, ist gleichzeitig der Verlust von mentalen Leerräumen. Leerräumen im Sinne von Leere. Also Leere, jetzt müssen wir wieder, deutsche Sprache ist da an der Stelle im Moment ein bisschen schwierig mit dem Wort, weil das kann zweifach interpretiert werden. Mit Leere ist gemeint, der Raum, da ist nichts. Ja, also ein Raum, wo nichts drin ist. Also ein wirklich leerer Raum. So. Nicht eine Leere im Sinne von einer Ausbildung oder dass ich was an der Stelle lerne. Das ist was anderes. Früher gab es im Alltag tatsächlich mehr Momente ohne Input. Also ich kenne das noch sehr gut, und zwar aus den 80ern, auch 70ern, dass man warten musste, dann Spaziergänge oder so Langeweile oder Fahrten auch ohne Ablenkung, dass man einfach dann immer in die Leere schaut und so weiter, ne? Also da mehr in den Gedankenwelt ist. Und heute füllen wir diese Lücken aber automatisch. Das passiert sofort. Nehmen wir dann zack das Smartphone nehmen, dann hören wir Podcasts oder auch wie jetzt zum Beispiel vielleicht, ne? Oder Musik oder Nachrichten oder irgendwelche Social Media Sachen, ne? Und psychologisch haben diese stillen Momente aber eine ganz wichtige Funktion, weil in diesen Momenten entsteht Selbstreflexion. Wenn wir im Grunde genommen uns immer mit anderen Dingen sofort ablenken, also Podcast, Hörspiele, Musik, was auch immer. Und so, dass ich tatsächlich dann noch absorbiert bin, ich mit meinen Gedanken da bin, habe ich weniger Zeit für mich zum Reflektieren. Gleichzeitig ist meine emotionale Verarbeitung auch schwieriger, weil ich werde ja wieder sofort in einen anderen Kontext emotional aktiviert. Gleichzeitig ist meine Kreativität eventuell, ist nicht immer so, kann meine Kreativität an der Stelle ein Stück weit nach hinten rutschen, weil ich bekomme ja Angebote vom Außen und kann die nicht aus mir selbst heraus entstehen lassen. Es sei denn, ich bin jemand, der durch äußere Reize innere kreative Prozesse antreiben lässt. Dann ist es so, dass auch neue Gedanken häufig an der Stelle schwieriger sind in stillen Momenten, weil ich bekomme ja die ganze Zeit Gedanken von außen vermittelt. Und neurowissenschaftliche Studien haben nämlich da an der Stelle auch gezeigt, dass in solchen Momenten ein Netzwerk im Gehirn aktiviert wird, das sogenannte Default Mode Network. Dieses Netzwerk ist besonders aktiv, wenn wir nämlich nachdenken, reflektieren oder unsere Geschichte verarbeiten. Und das ist an der Stelle tatsächlich anders. Bekommt an der Stelle einen ganz anderen Einfluss. Ein aktuelles Thema, das diese Dynamik verstärkt, ist der rasante Fortschritt von KI, künstliche Intelligenz. Weil künstliche Intelligenzen können nämlich heute Texte schreiben, können Bilder generieren, können Videos erstellen und natürlich auch Informationen zusammenfassen und vor allen Dingen relativ schnell, meistens sogar unmittelbar, zur Verfügung stellen. Und in vielen Fällen ist das sogar so, dass das an der Stelle mein eigenes Denken total abnimmt. Ja, es hat natürlich Vorteile, aber es erhöht auch die Menge an Informationen, mit der wir konfrontiert werden. Einige Forscher sprechen inzwischen schon von einer neuen Phase der Informationsüberproduktion. Die Herausforderung der Zukunft ist nämlich daher weniger der Zugang zu Wissen, sondern die Fähigkeit zu entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Also die Fähigkeit der Selektion. Lese ich alles von A bis Z oder lese ich umgangssprachlich quer, weiß ich genau, wo ich achten muss und so weiter. Gehen wir mal in den Bereich, wie wir unser Bewusstsein schützen können. Die Antwort auf diese Entwicklung nämlich ist nicht technikfeindlich. Im Gegenteil, es geht nicht darum, digitale Medien zu vermeiden. Ich finde es sogar sehr wichtig und gut. Es geht nämlich hier eher um Bewusstsein. Ein paar Prinzipien dazu möchte ich euch nicht vorenthalten. Zum Beispiel, wir können natürlich jetzt rein logisch interpretiert versuchen, die Aufmerksamkeit bewusst zu wählen. Also nicht auf alles, was kommt, wenn zum Beispiel das Handy piept, sondern zu sagen, ich mache das nur zu bestimmten Zeiten. Und dass ich dann gucke, was hat jetzt Priorität? Wenn ich mich mit Freunden treffe und werde aber abgelenkt durch irgendwelche anderen, vielleicht noch vor mir Gedanken, weil ich noch Sachen klären muss oder dass das Handy sich meldet und so weiter, dann merke ich natürlich, ist die Aufmerksamkeit nicht im Moment mit den Freunden, sondern ich bin dann mit den Gedanken woanders. Das heißt also, hier ist auch die Empfehlung, Monotasking zu üben. Also das heißt, nur eine Sache zu machen, lieber die Dinge dann nacheinander zu machen. Oder auch digitale Pausen einzubauen. Das habe ich bei Social Detox gemacht. Also da gibt es schon eine Folge zu. Könnt ihr euch gerne mal, wenn ihr möchtet, anhören. Das sind also Momente, wo bestimmte Impulse, gerade so solche medialen Impulse, reduziert werden. Also wo ich wirklich versuche, heutzutage sind ja moderne Sprüche oder Sätze oder Wörter dafür, sowas wie Waldbaden, ja, oder so, dass man an der Stelle sich einfach rausnimmt und einfach mal in die Natur geht oder so. Na, das ist an der Stelle tatsächlich so das Prinzip, das sind Momente ohne Input. Also Input im Sinne von, wo ich jetzt bewusst Informationen fließen lasse, die mich in irgendwelche, ich sag mal, Gedanken halten. sondern das ist eher so, wenn ich jetzt zum Beispiel dann eine Pause mache, gehe ich raus aus diesem Kontext und gehe in den Moment, je nachdem, was ich dann als Moment wähle. Auch Langeweile wieder zulassen. Es ist wirklich kein Fehler. Es ist an der Stelle ein Raum, ein leerer Raum, der gefüllt werden kann. Na, also wie häufig können wir das noch? Also jetzt die Frage an euch. Also ich merke, dass das für mich immer eine Herausforderung ist, aber ich nutze die gerne. Liegt aber auch daran, weil ich an der Stelle viele eigene Gedanken habe und viele Dinge selber reflektiere und dann sofort auch Dinge dann hervorhole für mich in Gedanken. Dann Fragen stellen. Warum sehe ich gerade diesen Inhalt? Wofür brauche ich den? Mache ich das aus Langeweile? Mache ich das aus, ich chill mal die Base, ja? Oder ich will einfach mal kurz so runterkommen oder so, ne? Und so weiter. Also, dass man sich so aus dem Moment herausholt. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum wir das tun. Ne? Aber dass ich mich einfach frage, warum mache ich das jetzt gerade? Ist mir das klar? Und wenn das klar ist, ist es okay? Passt das situativ? Und wenn ja, alles gut. Ne? Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis in dieser Folge. Aufmerksamkeit ist die Grundlage unserer inneren Welt. Wenn wir sie vollständig an Algorithmen, Plattformen und Reize abgeben, verändern wir nicht nur unser Verhalten. Wir verändern nämlich auch unser Denken und damit letztendlich auch unsere Identität. Die Frage ist also nicht nur, wie viel Zeit verbringen wir online, sondern wer entscheidet denn, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten? Und in der letzten Folge zu dieser Reihe, nämlich nächste Woche, gehen wir noch einen Schritt weiter. Dann geht es um eine ganz große Frage in Form von, wer wollen wir eigentlich sein? Nämlich im digitalen Zeitalter. Also eine Folge über Selbstführung, Authentizität und bewusste Identität. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen angenehmen Tag und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.